Er bestätigt den Wert von Menschen. Das ist das, was wir heute anschauen wollen. Wir sind in dieser Reihe, wo wir verschiedene Kulturwerte aus dem Königreich Gottes betrachten, weil wir ja den Auftrag von Gott bekommen haben, geht hin und macht Nationen zu Jüngern. Also nicht nur Menschen gewinnen, sondern ganze Nationen. Und ein Schlüssel dazu ist, dass Kultur sich verändert. Nicht nur Kultur hier in Martus, es ist auch schön, wenn sich die verändert, sondern Kultur in unserer Familie, Kultur am Arbeitsplatz, wie wir mit Menschen umgehen. Und wir können Einfluss haben auf Kultur und Veränderung schaffen, ohne dass wir grosse Worte verwenden, die aus dem christlichen Wortschatz kommen. In dem, dass wir Grundwerte vom Reich Gottes praktizieren. Du kannst Menschen lieben, du kannst Frieden stiften, du kannst all diese Sachen praktizieren, ohne dass du irgendwelche religiösen Worte verwenden musst. Und dann werden die Leute Vertrauen fassen und erleben, wow, das ist etwas anderes, und dann werden sie Fragen stellen. Und dann ist oft der Moment da, wo man kann sagen, ja, ich kann dir auch erklären, was der Hintergrund ist. Das ist das, was wir da wollen lernen und betonen. Und heute ist also das Thema Kultur von der Ehre. Und in der Regel ist es geehrt werden etwas, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die sich das nicht wünschen. Niemand will eigentlich unehrenhaft behandelt werden, sondern man freut sich eigentlich darüber, wenn man Ehre empfangen darf. Aber Kultur von der Ehre, sagen, ich will das, ist einfacher gesagt als umgesetzt. Weil auch nicht alles Gleiche darunter verstehen. Und das werden wir heute auch mal ein bisschen anschauen. Was gibt es denn da alles für verschiedene Verständnisse darunter? Was könnte denn jetzt unter Ehre genau verstanden werden? Ich meine, es gibt Leute, die verteidigen ihre Ehre, indem sie andere umbringen. Und von dem will wahrscheinlich die Bibel nicht reden. Also müssen wir auch wissen, von was redet die Bibel. Viele lieben es also, geehrt zu werden. Ich will geehrt werden, ich will mich geehrt fühlen. Kultur von der Ehre ist mir wichtig. Das sind schnell Aussagen, die man hört. Und häufig hat man dann ja eben die eigene Definition. Für die einen ist Ehre sein oder andere Ehre ist, man ist höflich, freundlich. Ich bin nett zum Hugo und dann hoffe ich, dass er sich geehrt fühlt. Das kann so eine mögliche Definition sein, ist aber nicht die von der Bibel. Manche fühlen sich geehrt, wenn man vor ihnen Türen aufmacht oder sie zuerst in den Lift hineinlässt. Und der, der die Türen aufhebt, hat dann auch das Gefühl, ich tue jetzt da jemandem Ehre erweisen. Ist auch eine gute Sache, aber ist auch nicht das, was die Bibel davon redet. Manche finden es ganz toll, wenn man als Frau ins Restaurant geht und der Stuhl wird einem angeschoben. Und dann hat man den Eindruck, mir ist Ehre gezeigt worden, weil man hat mir den Stuhl angeschoben an den Tisch. Ist etwas ganz Tolles. Meine Frau schätzt das sehr. Wenn es mir auch nicht immer so gut klingt, rechtzeitig daran zu denken, bevor sie schon sitzt. Aber auch das ist nicht das, wovon die Bibel davon redet. Die Bibel meint nochmal etwas anderes. Die anderen sagen, respektvoll miteinander umgehen. Das ist das, was man unter Ehre versteht. Respekt ist etwas Gutes. Tipptoppi Sache, nichts Falsches damit. Aber das ist nicht das, was die Bibel mit Ehre meint. Andere kommen dann vielleicht in die Situation rein, wo sie mit jemandem Schwierigkeiten haben und dann zurückgehalten damit, ein Kompliment zu machen oder irgendetwas anderes. Und sagen dann, ich kann ihm das nicht wollen sagen, weil ich kann auch nicht wollen, dass er sich geehrt fühlt. Sonst fühlt er sich noch bestätigt in seinem Verhalten und wird stolz. Okay, ist auch nicht das, wovon die Bibel davon redet. Dann gibt es andere, die sagen, ich kann ihm nicht wollen, die Wahrheit sagen, weil ich will ihn nicht verletzen. Ich will ihn respektvoll behandeln. Also habe ich das Maul zugemacht und nichts gesagt. Auch das ist nicht das, was die Bibel unter Ehre versteht. Oft bedeutet respektvoll sein, nett sein, tollen Umgang haben miteinander und wir fassen das wie mit dem Wort ehrvoll miteinander umgehen zusammen. Das dürfen wir, aber es ist nicht das, wovon die Bibel davon redet. Es ist mit dem Wort ähnlich wie mit ich glaube, dass morgen schön Wetter wird Und damit sage ich euch, ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht wird es, vielleicht nicht. Aber der Hebräer 11,1 sagt, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und das ist gerade etwas Gegenteil davon. Aber man kann das gleiche Wort brauchen. Im einen Fall ist, ich bin nicht sicher, ob das Wetter gut ist. Im anderen Fall ist, ich bin absolut sicher, dass das passieren wird. Obwohl ich es noch nicht sehe. Also ist es wichtig zu verstehen, wenn wir lernen, einander zu ehren und ehrenvoll miteinander umzugehen, herauszufinden, um was geht es denn genau, wenn die Bibel da davon redet? Was meint sie da damit? Etwas anderes, was auch oft verwendet wird, ist, dass man eigentlich mit Ehre meint, Ehre ist, wenn sich meine Kinder mir unterordnen. Wenn sie machen, was ich sage, wenn sie machen, was ich da als Herr im Haus zu sagen habe, oder? Und dann sagt man, dann haben sie mich geehrt. Ehre, Vater und Mutter, was ich sage in diesem Haus, wird gemacht. Tja, das ist eine Möglichkeit von einem Erziehungsstil, aber es ist nicht ganz von dem, was die Bibel redet. Auch das meint sie nicht mit Ehre. Andere sagen, ich bin dein Chef da im Geschäft, oder? Und du hast mich zu ehren und zu machen, was ich dir befehle. Das sagt man dann in der heutigen Geschäftsrat, das ist ein bisschen alte Schule, oder? Gibt manchmal so Manager, die so auftreten. Im Bankenumfeld habe ich das oft erlebt. Da ist mir auch mal, habe ich mal einen Verweis bekommen vom Leiter vom Kreditwesen, weil er zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, was er von mir erwarte. Und das ist unrealistisch gewesen. Und ich habe mich dann erdreistet, ihm zu sagen, er dürfe sich das wünschen, aber das sei nicht möglich. Dann hat er mich finster angeschaut, nichts mehr gesagt. Und nachher ist er zum Leiter Informatik, der Chef über 5000 Leute. Der ist zum Leiter von 1 unten. Der ist nochmal zum Leiter 1 unten. Und der ist nochmal zu einem. Das war dann mein Chef gewesen, oder? Und der ist dann zu mir gekommen und gesagt, ich muss dir einen Verweis erteilen. Du bist nicht standesgemäß mit dem Leiter vom Kreditwesen umgegangen. Und er hat gesagt, okay, das kommt jetzt leider in deine Personalakte, aber hast es gut gemacht. Und dann, ja gut, von dem habe ich jetzt auch nicht gegessen, nützt mir auch nicht viel. Aber dort ist ganz klar erwartet worden, wenn dir da die Division hat, vom Kreditmanagement etwas sagt, dann heisst es einfach Befehl verstanden ausführen und das Mund zu und nichts mehr sagen. Und ich habe gefunden, ja gut, das ist zwar x Hierarchiestufen über mir, aber wenn das nicht möglich ist, was er will, dann muss ich ihm das sagen. Aber das war nicht meine Meinung. Die Meinung war, dass ich einen Weg finde, um das Unmögliche trotzdem möglich zu machen. Naja. So hat man seine Erfahrungen gesammelt. Aber auch das ist nicht das, was die Bibel unter Ehr versteht. Also autoritär Ehr einfordern, das ist nicht das, was die Bibel darunter versteht. Es wird ja immer spannender. He? Also, die Haltung hinter diesen Beispielen, die ich jetzt gegeben habe, ist immer, wenn du machst, was ich dir sage, dann ehrst du mich da damit. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann werde ich dir wehtun. Und wehtun in unserer Gesellschaft heisst nicht gerade, dass man einem Kopf kürzer macht oder zusammenschlägt, oder? In der Geschäftswelt heisst das, es gibt keine Beförderung, ich gebe dir einen Verweis in Personalakte, ich zeige dir, dass du da in meinem Bereich kein Projekt mehr machst, oder wir künden. Okay, und dann viele, oder, sagen, Angst vor Jobverlust, Befehl verstanden, Ehre, ich mache, was du mir sagst. Okay, und das ist nicht das, wovon die Bibel redet. Das ist erzwungene Unterordnung und eigentlich ist das schon ein Widerspruch, weil man kann eigentlich niemanden zwingen, sich zu unterordnen. Eltern meinen das oft, oder? Dass wenn man jetzt dem Kind etwas sagt und dann machen sie es nicht, oder? Dann kommt ja die nächste Stufe, dann sagt man es laut und hofft, dass sie es dann machen, was man sagt. Und wenn es laut nicht langt, oder? Dann kommt Androhung der Strafe. Wenn du jetzt nicht sofort, dann, oder? Und dann kommt irgendein Katalog. Der ist je nachdem mehr oder minder gut. Und dann hat man das Gefühl, wenn es dann pariert, jetzt habe ich mich durchgesetzt. Jetzt habe ich die Unterordnung eingefordert, oder? Und es ist wieder sichergestellt, wer da der überkommt in dem Haus. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Es gibt ein gutes Buch drin, Erziehung mit Vision. Er hat noch eine andere Idee, die die Bibel da vorschlägt. Aber das ist jetzt das Thema heute. Auch da geht es nicht um Ehr, sondern es geht um ein Machtspiel. Oder? Der mächtigere Chef will mir zeigen, was ist. Und das Machtspiel muss ja nicht nur zwischen dem Chef im Geschäft und mir gehen. Das Machtspiel kann sich natürlich auch zwischen gross und klein, zwischen Mann und Frau, zwischen, keine Ahnung was, abspielen. Es ist immer einer, der versucht zu demonstrieren, ich habe mehr Macht als du. Und ich erwarte, dass du mich ehrst für das, was ich mehr Macht habe. Und wenn du nicht das machst, was ich dir sage, dann werde ich irgendetwas androhen, das dich verletzt. Und so setze ich mich durch. Und wenn das klappt, oder, du kannst ja wählen, theoretisch. Ich kann wählen zwischen Schmerz und müsse ehren. Und dann hat man dann das Gefühl, als der, der das einfordert, jetzt hat man sich mir unterordnet. Freiwillig. Aber wenn du kannst wählen zwischen Pest und Cholera, dann ist das nicht eine wirkliche Wahl. Dann entscheidest du dich einfach für irgendein Übel, wo du denkst, du kannst besser damit umgehen. Also, wenn so ein Verständnis in unsere Definition von Ehre reinfließt, was die Bibel darum meint, dann ist das tragisch und führt natürlich dann auch zu falschem Verständnis von ganzen Stellen, wo man dann irgendwie etwas definiert und versucht, das ins Verhalten zu rechtfertigen. All das ist nicht die Definition vom Königreich Gottes und was er darunter versteht. Was ist das, was eher in die Richtung geht, ist 1. Johannes 4,18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Tja, da ist man noch im Alten Testament stecken geblieben, wenn man sich vor dem Gericht fürchtet, weil seit Jesus auferstanden ist, ist der Preis zahlt. Man muss keine Furcht mehr haben vor dem Gericht, weil Jesus mich gerecht gesprochen hat. Ein für alle Mal. Aber das gilt natürlich, die Bibelstelle gilt natürlich auch für unsere Beziehungen. Also wenn ich durch ein Verhalten Furcht auslöse beim Gegenüber, damit der andere dann ein Verhalten zeigt, das mir passt, dann nennt man das Manipulation. Ich versuche zu steuern, ein bisschen nachzuhelfen. Und das ist etwas, wo die Bibel ganz klar sagt, das ist nicht der Weg von Gott. Das erste Grundprinzip, das Gott etabliert hat, das hätten all die, die so argumentieren, nicht gemacht. All die, die so argumentieren, fragen sich nämlich, wieso hat Gott zwei Bäume ins Paradies hineingestellt? Es hat ja einer gelangt. Dann weiss man ja, was man zu tun hat, oder? Von dem isst man und vom anderen, wo man nicht sagt, der steht dann gar nicht zur Auswahl. Aber Gott hat vom ersten Augenblick gesagt, der Mensch hat die Freiheit zu wählen. Und wenn wir in den Beziehungen eher einfordern durch das Androhen von Konsequenzen, dann hat das nichts mit Liebe zu tun und es hat nichts mit ihr zu tun. Sondern es hat nur rein mit dem zu tun, das ist ein Machtspiel zwischen jemandem, der das Gefühl hat, ich bin in der Position der Stärkere, oder? Und der andere ist in der Position des Schwächeren. Und ich spiele das aus, um ein Verhalten zu erzwingen. Der muss dann. Oder mir hat mal jemand gesagt, Nestler, es wäre jetzt wichtig, dass du das so und so machst. Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn das nicht geht, dann haben wir gesagt, da draussen hat es noch 10 Bewerber, und wir sind der Überzeugung, die können das. Okay, dann musst du noch kurz rechnen und sagen, okay, man versucht mir jetzt gerade, glaubst durch die Blume zu sagen, dass entweder schlucke ich die Kröten oder ich kann mir einen neuen Job suchen. Ich dachte, okay, die Botschaft ist angekommen. Aber dann fühlst du dich weder geirrt noch geliebt in so einem Moment. Dann fühlst du einfach, man hat mir das Messer an den Hals gesetzt und gesagt, entweder machst du, was ich sage, oder etc. Das ist nicht die Art, wie Gott will, dass wir mit Mitarbeitern im Geschäft umgehen. Das ist nicht die Kultur. Das ist nicht die Art, wie Gott will, dass wir mit unseren Kindern umgehen. Das ist nicht die Art, wie Gott will, dass Leiter in der Gemeinde mit Menschen umgehen. Das ist nicht die Art. Es ist ein Machtspiel. Ist Machtmissbrauch. Ich setze mich in die Position vom Stärkeren und zwinge dem anderen etwas auf. Und das erzeugt meistens Angst, oder? Ich kann sagen, ich habe Angst, den Job verlieren und darum pariere ich jetzt. Ich habe dann meine Kündigung angelegt. Aber dann muss ich einen neuen Job haben. Das hat mein Chef überrascht. Ja, so kann das also gehen. Also wir müssen eine Form von Zusammenarbeit schaffen, wenn wir die Kultur von der Ehe leben wollen. Oder wir dürfen eine andere Form von Zusammenarbeit schaffen, wenn das ein bisschen feiner ausgedrückt haben will, wenn wir die Kultur von der Ehe leben wollen und wenn wir eine andere Kultur auch am Arbeitsplatz verbreiten wollen. Und das ist logisch, dass das auch zu Diskussionen führt. Das sind gute Diskussionen. Okay. Wichtig ist auch, er ist nicht, ich bringe dich dazu, etwas zu machen. Er ist nicht etwas, das ich von jemandem überkomme. Ich fordere das ein. Er ist etwas, das ich dir gebe. Freiwillig. Meine Entscheidung. Ich will dich ehren. Kein Druck da. Keine Manipulation, sondern meine Entscheidung. Ich will dich ehren. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es ist auch, Gott fordert das nicht ein, sondern er wünscht sich, dass wir an den Punkt kommen, wo wir überzeugt sind, dass es sich lohnt, ihn zu ehren. Das ist die Freiwilligkeit. Er ist auch nicht etwas, wo du dir verdienen kannst. Du jetzt möglichst viele Menschen zu Gott führen und dann wird er mich dafür ehren. Das ist kein Leistungsauftrag. Gott ehrt uns in dem, dass er seinen Sohn gesandt hat, der am Kreuz für uns gestorben ist, bevor wir ihn überhaupt kennt haben. Und damit ehrt Gott uns. Und hofft, dass wir irgendwann mal darauf kommen, dass es so etwas Wunderbares ist, dass es sich lohnt, ihn zu ehren. Aber er fordert das nicht ein. Das ist für ihn ganz wichtig. Also du kannst dir das auch nicht erarbeiten. Er hängt nicht davon ab, wie stark wir gleicher Meinung sind. Also, nimmst du mal die Jünger von Jesus, oder? Die sind mit Jesus selten einer Meinung gewesen. Und wo dann beim Abendmahl, vor dem Abendmahl, glaube ich, war, der Petrus gesagt hat, hey du, Jesus hat zu ihm gesagt, oder? Der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und ich gehe mit dir bis in den Tod und weiss ich was alles und so weiter, oder? Denkt, wow, super, oder? Ich ehre dich. Und nachher ist der Moment gekommen und da hast du Petrus können suchen. Und dann hat er sich mies gefühlt, oder? Aber jetzt musst du mal die Haltung von Jesus anschauen. Hat er das alles vorausgesehen, gesehen, wer sind da verraten und so weiter? Hat das alles gesehen kommen? Und jetzt, was macht er? Er macht das Abendmahl und schließt einen Bund mit denen, wo er weiss, dass sie kurze Zeit später in alle Winde zerstreut sind, bis auf den Johannes, der noch da war. Wer macht so etwas? Wer macht so etwas? Er ehrt sie da damit, dass er ein Bündnis eingeht, wo er schon gewusst hat, dass sie es kurze Zeit später brechen werden. Völlig unverdient. Absolut, wir würden sagen, ja, das ist doch eine reine Verschwendung, oder? Wer macht denn so etwas? Aber da gehst du also in Menschen investieren und schliessst einen Bund mit ihnen, unabhängig von ihrem Verhalten. Er findet statt, unabhängig vom Verhalten. Jetzt hat es plötzlich nichts mehr mit Sympathie zu tun oder Antipathie oder weiss ich was. Er basiert darauf, dass mir Gott geboten hat, Menschen zu ehren, alle Menschen zu ehren. Und wir ehren Jesus, wir geben ihm den Platz in unserem Leben. Und jetzt wird es spannend, 1. Petrus 2,17, begegnet allen Menschen mit Achtung oder Ehre. Haben wir sehr gut andere übersetzt, auch Ehre. Liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Wow, fallen einem zwei Sachen auf, oder? Erstens mal sollen wir Menschen ehren. Und die Schwierigkeit da drinnen ist das Wort alle. Das heisst ja nicht, ehrt die Menschen, die mir sympathisch sind. Ehrt die, die mit mir gleicher Meinung sind. Steht alles nicht da. Du kannst dir die Menschen aussuchen, die du ehren willst. Ist auch nicht da. Und dann der Kaiser, das sind ja Menschen in Autoritäten, oder? Wer ehrt voll leidenschaftlich den Donald Trump? Redet nur Gutes über ihn. Schält das Gold raus in seinem Herz. Bringt das auf den Leuchter. Die Erwartungshaltung von Gott wäre das. Steht da am 1. Petrus. Achtet den Kaiser, ehrt ihn. Ja? Ja? Für mich ist das klar. Das ist mir alles klar. Aber wir reden manchmal nicht so. Das müssen wir lernen. Also wichtig ist, dass Gott von uns erwartet und dass uns auch ganz klar sagt, alle Menschen zu ehren. Unabhängig von ihrem Verhalten. Unabhängig von ihrem Verhalten. Und das ist wichtig, das herauszufinden, oder wie genau mache ich denn das in der Praxis? Ich kann doch nicht Menschen ehren, die sich unehrenhaft verhalten. Menschen, die nicht das Rechte tun. Menschen, die ganz offensichtlich sündigen und Sachen machen, die verwerflich sind. Menschen, die Sachen nach Sachen handeln, die mir total gegen den Strich gehen. Das kann doch nicht die Idee von Gott sein, dass er sagt, ich soll die ehren. Die machen ja Sachen falsch und ich mache Sachen richtig. Das müsste doch eigentlich umgekehrt sein. Das macht das Ganze extrem anspruchsvoll, oder? Wie gehen wir jetzt mit dem um? Was macht das mit mir? Wie sieht dein Alltag aus mit Menschen, die anders sind als du? Die nicht mit dir übereinstimmen? Und das Verrückte ist, ihr könnt mal so in euer Leben hineingehen und schauen, mit welchen Menschen, dass sie sagen, habe ich keine Mühe, um die ehren oder nett zu denen sein oder sympathisch. Das sind immer Menschen, in denen findest du etwas von dir. Ich sehe so viel in dir, wo gleich ist wie in mir und darum bist du mir so sympathisch. Wir stimmen überein. Und dann suchen wir uns 10 Leute, die mir so übereinstimmen und dann haben wir schon gemeint. Weil wir alle so viel voneinander im anderen sehen und darum sagt es, fällt mir so leicht, dich zu ehren. Weil wir so gleich sind. Und so das Gleiche denken. Also wir scharen gerne Leute um uns, in denen wir vieles von dem wiederfinden, was wir selber als gut und richtig anschauen. Und dann kommst du irgendwann in die Situation, wo du einen Ehepartner suchst. Und manchmal verliebst du dich genau in den, wo nicht so viel gleich hat wie du, sondern Sachen anders hat. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund mit Hormonhaushalt und allem, oder, kommst du sogar auf die Idee, ich glaube, ich sollte heiraten. Und irgendwann geht der Hormonspiegel ein paar Monate später zusammen und du denkst, mein Gott, in welchem Film bin ich da gekommen? Das, was ich da so anziehend gefunden habe, ist ja ganz anders als ich. Das nervt mich, ich sollte das wieder loswerden. Und schon fangen die ersten Krisen und Spannungen an. Und man merkt in den kleinsten Zellen in der Ehe hinein, wie schwierig das ist, einen Menschen zu ehren, in dem ich nicht viel finde, der in mir ist. Der einfach anders ist. Und das zeigt uns dann, dass uns Ehren sehr einfach fällt, oder? Bei dem Menschen, wo wir in ihnen vieles findet, was auch in uns ist. Das fällt uns einfach. Aber ist nicht das, was die Bibel davor redet. Der redet von allen. Der redet von allen. Und das ist auch die grosse Herausforderung in Leiterschaft, in den Gemeinden, oder? Wenn zwei starke Leiter zusammenkommen, dann kann man das ganze Spiel, das ich jetzt vorher erzählt habe, schön ablaufen sehen. Dann versucht die miteinander zu arbeiten und dann ging es eben nicht. Und der Vorteil bei zwei Leitern in der Gemeinde ist wie bei zwei Chefen im Geschäft. Glücklicherweise ist man nicht geheiratet. Und das wird auch offen gesagt. Weil dann kann man auseinandergehen und jeder geht seinen eigenen Weg und ich drehe mein eigenes Ding und mache meine eigene Vision. Gründe mein eigenes Gemeindchen. Ist ein Weg, wie man es lösen kann. Aber hat nichts mit Ehre zu tun. Hat wirklich gar nichts mit Ehre zu tun. Wir wissen voneinander erst dann, ob wir uns ehren, wenn Probleme auftauchen. In der Ehe ist das auch, wenn der Hormonspiegel sinkt, oder? Nach ein paar Monaten. Dann tauchen Probleme auf. Und jetzt, wie gehe ich um? Mache ich Machtspiele? Eine Möglichkeit. Oder fange ich an, auf der Ebene von der Ehre zu leben. Ehre zeigt sich also nicht an dem, wie stark wir einer Meinung sind. wenn jemand versagt hat. Es geht ja dann nicht darum, wer jetzt Recht hat. Ich habe Recht und ich bin da der Herr im Haus und du musst jetzt meiner Meinung sein und mir zeigen, dass du mich ehrst. Naja, das ist also wirklich dann in der heutigen Zeit wahrscheinlich gleich mal ein Grund, dass die Beziehung arge Notlage erleidet und sich in der Seelsorge meldet und da ein bisschen Beratung braucht. Also, er, alle Menschen, und das ist unabhängig von ihrem Charakter. Es ist nur abhängig von meinem Charakter. Er ist nicht etwas, das ich überkomme, es ist etwas, das ich gebe, und ich gebe es allen Menschen. Und er meint auch, den Status von einer anderen Person anzuheben. Also, auf Augenhöhe verkehren ist schon mal gut, wenn ich nicht das Machtspiel mache und sage, ich bin grösser als du, stärker als du, mächtiger als du, ich setze mich durch. Augenhöhe ist schon gut, aber Ehre geht einen Schritt weiter. Ehre heisst, oder, ich, ob du mich jetzt gleicher Meinung bist oder anderer Meinung bist oder es anders siehst, ob du Sachen in deinem Leben hast, die mich stören, ich lupfe dich weiter rauf als meine eigene Position. Ich investiere mein ganzes Leben, meine ganze Kraft, oder, um all das Gute in dir so raufzulupfen, dass du zum Schluss eine höhere Position hast als ich selber. Gibt es jemanden bekannt in der Bibel, der das gesagt hat? Das war Jesus. Jesus hat gesagt, es gibt keine grössere Ehre, als sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Für andere Menschen. Sich zu investieren. Er ist gestorben für Leute, die nicht gleicher Meinung sind wie er. Ich war nicht mit ihm einer Meinung, er ist auch für mich gestorben. Aber eine Weile braucht, bis ich mit ihm einer Meinung war. Wenn wir das anfangen zu machen, eine Person anheben, Menschen um uns bevollmächtigen, das starke Gute ihnen rausstellen und auf den Leuchter stellen, dann passiert etwas ganz Wunderbares. Dann sind wir plötzlich umgeben von Menschen, die vollmächtig und stark sind. Aber total anders als wir selber. Verschieden von uns. Weil sie nicht gleich sind. Weil ich sie dann ja nicht gelupft habe. Weil sie so stark mit mir übereinstimmen. Weil sie so gleich ticken wie ich. Sondern vielleicht ganz anders sind. Und dann entfaltet sich plötzlich das Reich Gottes, wo du den Leiber kennst. Oder viele Gemeinden sehen aus als entweder eine Schüssel voller Augen. Oder eine Hand voll Füße. Oder ziemlich viel Hände. Weil eben sich die Helfenden zueinander finden und die Sehenden zueinander finden und die Evangelisierenden zueinander finden, oder? Weil man so viel Gleiches ineinander sieht. Aber wenn ich lieb will sein, dann werde ich Menschen um mich herum haben, die extrem viel sehen, was ich nicht sehe, und muss lernen, vertrauen, dass das gut ist, was sie sehen. Und ich habe Menschen, die den Körper in eine Richtung bewegen, wo ich vielleicht nicht gehen will, und dann irgendwann im Nachhinein feststelle, ist gleich nicht so schlecht gewesen. Das ist, wenn du mit Verschiedenartigkeit konfrontiert wirst. Also, Jesus hat uns zurückgelassen mit Vollmacht. Das wäre schon toll gewesen, um uns zu ehren. Aber er ist angegangen und gesagt, zu einem Zeitpunkt, wo er schon gewusst hat, was bei den Jüngern alles scheitert, ihr werdet grössere Werke tun, als ich sie da habe. Weil ich gehe zum Vater. Musst du dir eher mal vorstellen, er hat gewusst, an was die Jünger noch alles scheitern werden, aber er hat die Verheißung ausgesprochen, auch über deinem Leben. Oder? Das ist die Deckung gewesen, die Jesus gehabt hat, oder? Und dann ist er zum Vater gegangen und er sagt jetzt, die Salbung, die meine Deckung war, das wird dein Fußboden. Und von dort auf baust du weiter. Und das ist er. Also ich gehe mit Menschen, die anders sind als ich, die viel Störendes in ihrem Leben haben, die schwierig sind, die mühsam sind. Ich gehe mit der Haltung als Jana, wo ich sage, hey Hugo, meine Decke soll dein Boden werden. Dort, wo meine Salbung aufhört, soll deine erst anfangen. Und ich setze meine ganze Kraft von meinem Leben dazu ein, dass das in deinem Leben sichtbar wird. Das ist gut, he? Das ist ganz etwas anderes. Und das ist die Art, wie Gott will, dass wir als Eltern mit den Kindern umgehen, wie wir mit Mitarbeitern im Geschäft umgehen, wie wir mit Vorgesetzten, weiss ich wo, umgehen. Egal, was sie sind und wie sie sind. Das ist die Art, wie er möchte. Und das ist die Kultur von der Ehre. Er heisst auch, such nach dem Wundervollen in deiner Persönlichkeit, in Persönlichkeit vom anderen, das Gold, grabe nach Gold. Jemand hat einmal gesagt, sie achte auf prophetische Worte, die andere überkommen. Dann habe ich gedacht, also ich achte eigentlich auf die prophetischen Worte, die ich überkomme, die schreibe ich auf. Aber wieso soll ich die prophetischen Worte von anderen aufschreiben? Das sind ja ihre Worte. Dann hat die Person gesagt, wenn ich aufschreibe, was die Ruth für prophetische Worte überkommt, dann weiss ich, wie Gott die Ruth sieht. Und davon kann ich ableiten, wie ich mit der Ruth umgehen soll. Weil Gott mit ihr ja auch so umgeht. Und ich weiss nicht, ob es auch schon so gegangen ist. Ich habe Zeit in meinem Leben gekannt, die habe ich jetzt hinter mir gelassen, glücklicherweise. Aber eine Zeit in meinem Leben gekannt, wo ich jemanden gehört habe, über jemand anderen prophetisch reden und gedacht, oh mein Gott, oder? Wie kannst du das nur sagen? Du siehst nicht alle Probleme, die er im Leben hat, oder? Und ich habe es nicht verstanden gehabt. Definitiv nicht. Ich habe nur Probleme gesehen, oder? Aber Gott hat gesagt, ich gehe mit dir um nach dem, was sie wird. Gehe ich mit Menschen um nach ihrer Geschichte, nach ihrer Vergangenheit oder nach ihrer Zukunft? Gott geht mit uns um nach der Zukunft, nach der Bestimmung, die er über unserem Leben sieht. So behandelt er uns. Und er behandelt uns nicht nach der Vergangenheit, weil er sagt, ich habe die Sünde versenkt im tiefsten Meer, ich gedenke ihrer nicht mehr. Und in der Beziehung mit Menschen, die wir gut kennen, wird es eben darum schwierig, weil wir die Menschen nicht nach ihrer Zukunft behandeln, mit ihnen umgehen, sondern nach ihrer Vergangenheit. Ich habe so viele negative Erfahrungen gemacht mit irgendjemandem, dass ich jetzt sage, hey, du kannst nicht von mir erwarten, dass ich dich jetzt noch ehre. Und das ist Menschen nach dem beurteilen, was vor Augen ist, sagt Paulus. Aber er sagt, ihr seid berufen, geistlich zu beurteilen. Also gehe ich hin, oder, und sage dann, nein, ich beurteile jetzt den Hans-Rudi nicht nach seiner Vergangenheit, nach der langen Geschichte und Erfahrung, nach den Schmerzen, die wir miteinander durchstanden haben in dieser Beziehung, sondern ich gehe hin, schaue, was hat Gott in seinem Leben gesehen. Wow, was für grossartiges Gold, oder? Und dann fange ich mit ihm an, umzugehen, wie wenn er schon dort wäre. Ich behandle ihn gemäss seiner Berufung, Bestimmung und Zukunft. Das ist nicht so einfach. He? Darum haben wir den Heiligen Geist, der uns da hilft. Gottlob, ich bin da immer wieder froh, dass er uns da befähigt und ermächtigt. Also, je länger du mit Menschen zusammenlebst, desto mehr kennst du sie aufgrund von ihrer Geschichte und Vergangenheit und laufst Gefahr, sie demgemäß zu behandeln. Und er befreit uns von dem Denken. Das ist das Grossartige an ihr. Er sieht dich, wie der Himmel dich sieht. Und der Himmel kennt dich nicht gemäss deiner Geschichte, sondern gemäss deiner Bestimmung. Dem Traum, den Gott über dir geträumt hat und in dein Leben eingelegt hat. Er sucht nach offen geleiteten Bestimmungen, nach offenbarten. Und darum hat die Frau, die ich da vorher erzählt habe, Prophezeiungen genommen, um zu sagen, dann weiss ich, wie Gott mit den Leuten umgeht. Dann gehe ich mit ihnen einfach auch so um. Das ist unglaublich. Und das ist dann das, was man eine prophetische Kultur nennt. Eine prophetische Kultur kannst du in der Gemeinde leben, die kannst du am Arbeitsplatz leben, die kannst du in der Familie leben, die kannst du mit den Kindern leben, mit den anderen. Das ist egal wo. Kannst du eine prophetische Kultur leben, weil es meint nichts anderes, als ich lasse mir von Gott zeigen, oder ich höre von anderen, die das reden, was Gott für Pläne hat mit dieser Person, dann fange ich sie ja so behandeln. Und ich behandle sie nicht gemäss ihrer Vergangenheit und ihrer Geschichte. Das verändert alles. Das verändert alles. Ich verbinde mich da damit mit dem zukünftigen Plan von Gott und nicht mit dem Ankläger, der aus der Vergangenheit seine Energie schöpft. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das heute Morgen mitnehmen. Mit wem verbinde ich mich? Mit dem Ankläger, der Menschen nach der Vergangenheit beurteilt? Oder mit dem Geist Gottes, wo Menschen nach ihrer Zukunft und Bestimmung beurteilt. Mit wem verbünde ich mich in meinem Reden, in meinem Denken und in meinem Handeln? Und erst mit so einer Kultur ist es möglich, dass Menschen, die total verschieden sind, bereit sind, miteinander zusammenzuarbeiten. Sonst geht das gar nicht. Da gehst du auseinander und jeder hat seine eigene Vision und jeder fährt sein eigenes Zügel, oder? Darum gibt es so viele kleine Gemeinden in der Schweiz. Das ist viel einfacher, als zusammen einen Weg zu finden und dann wird die Lüge verbreitet. Grosse Gemeinden sind anonym. Dabei werden wir irgendwann einmal in der grössten Gemeinde sein, im tausendjährigen Reich, wo Jesus regiert über den ganzen Planet. Ein Volk. Und ich glaube nicht, dass das prägt ist von Anonymität. Und das wäre doch möglich, dass wir da heute schon etwas lernen könnten. Als Gemeinde. Wie das möglich ist, da braucht es halt ein bisschen Offenbarung vom Himmel, wo uns da weiterhilft. Genau, da machen wir einen Punkt. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, Gebete in Anspruch zu nehmen, wenn neue Sachen aus der Botschaft aufgegangen sind und sagen, wow, das werde ich gerade ablecken und loslassen, nehmen die Gelegenheit wahr, wir haben Seelsorgegebet. Aber auch, wenn ihr prophetische Offenbarungen wollt bekommen, darüber, wie Gott über euer Leben denkt, was er mit euch vorhat, dann nehmt ihr die Gelegenheit auch wahr, lasst euch ein ermutigendes Wort geben, dann könnt ihr auch schon mit euch selber mit der Kultur der Ehe umgehen. Oft haben wir ja Mühe, dass wir uns selber verurteilen. Dann ist gut, wenn man weiss, wie Gott einem sieht, dann kann man sich anfangen, selber so behandeln, wie Gott einem behandelt. Das macht es dann auch schon viel angenehmer.